Leute, ich bin mir nicht sicher. Meinst du, das hört überhaupt jemand, was wir hier machen werden?
Wieso?
Es ist Urlaubszeit.
Also mir ist das wurscht, dass jemand...
Der Rick macht es nur für sich. Ja. Es ist auf jeden Fall verdammt heiß draußen. Das Gute ist, nach dem Sommer beginnt die Eishockey-Saison. Das heißt, es ist nicht mehr lang hin.
Ja, ist ja nicht so, als wenn wir nur Urlaub machen würden, den ganzen Sommer hindurch. Nein, es gibt sie, und zwar die Sommerausgabe, das Sommerspezial der Eishockey-Show. Grüßt euch da draußen, schön, dass ihr da seid und hoffentlich zuhören werdet in den nächsten Minuten, denn wir machen mal den Sprung raus aus den Goldmann-Tonstudios, obwohl klimatisiert, in die Natur. Und deshalb gibt es die Sommer-Edition mehr oder weniger im Outdoor-Style der Eishockey-Show. Und wir reden über das, was so alles passiert ist im Sommer. Erstmal natürlich wie immer der Hinweis, falls ihr es vergessen habt, einfach abonnieren.
Und natürlich auch bewerten.
Und bewerten also könnt ihr auch. Spotify, Apple Podcasts, iTunes, überall da. Dieser, da könnt ihr uns hören. Und dementsprechend sagen die Sportfuzzis jetzt nochmal Hello Eishockey Nation und Hello Summer, würde ich sagen. Und ich sage Hallo zu dem Mann, der... als Kapitän unterwegs war, Captain Iglo, mehr hat er nicht gemacht in den letzten Wochen. Ob das andeutet, dass er auch hier die Kapitänsbinde übernehmen will, wir werden das noch klären. Basti Schwill ist da.
Schön, ja, dass du da bist. Nachdem er sich erstmal Luft verschafft hat, auch übrigens, danke, dass du mich vorgestellt hast, Herr Rick ist auch mit dabei.
Ja, wollte ich jetzt als nächstes. Weil
er kann ja immer nur einen machen.
Ja, genau, das Highlight kommt ja immer zum Schluss,
und weißt du. Man muss natürlich, wenn du schon mit der Kapitänsmütze unterwegs bist, wirklich.
Warst.
Auf dem Schiff.
Ja.
In Holland.
Ja.
Mehr braucht man eigentlich nicht dazu sagen, dann sollte man dich ganz vorne hinstellen. Einfach, ich nenne es jetzt nicht Pranger, aber man sollte dich einfach als erstes nennen.
Also, am Steuerrad heute, Basti Schwele, also ich werde gleich die Klappe halten.
Am dann, Ruder.
Am Ruder, ja. Und Rick Goldmann ist da, den am ich natürlich Turntable auch herzlich begrüße in seinem Segel-Polo-Shirt, wie immer natürlich sportlich unterwegs.
Ja, ja, von der französischen Marke, die man nicht nennt, die vorne mit Will losgeht, mit Brecken aufhört.
Und die sich... Wir suchen auch noch Polo-Sponsoren.
Sehr schön, Männer. Ja, dann lass uns mal ein bisschen über das quatschen, was passiert ist. Ich habe gesagt, jeder, der jetzt reinhört, der muss kurz raus aus dem Pool, ab in die Hängematte oder auf die Luftmatratze und uns zuhören. Was ist passiert? Was ist euch aufgefallen im Sommer?
Man muss
ja
erstmal wieder
ein bisschen, ja komm, lass uns ein bisschen der Reihenfolge entsprechend
starten. Moment mal. Wissen wir ja schon. Du bist in Holland rumgehängt. Was hast du bisher gemacht?
Ich war in Österreich zum Beispiel, wandern, mit der Familie und meinem Hund.
Du hast ja einen Hund jetzt.
Ich habe einen Hund seit 4 Wochen.
Okay.
Ein Griechen.
Das ist ein griechischer Hund.
Griechischer Hund, kommt aus Kavala.
Säuft nur Uso.
Ja, was trinkst du so?
Ja, sehr gut.
Nee, er ist sehr lieb.
Der Hund?
Ja, der ist
Ich habe ihn schon gesehen.
Ja.
Als du bei der WM warst, war ich bei deiner Frau daheim.
Ja, das ist ja, machst du ja meistens so,
Moment, dass
die anderen Frauen besuchen.
Nein, nein.
Was für ein Idiot.
Nein.
Den Satz kann man überhaupt nicht falsch verstehen.
Aber wenigstens sehr ehrlich.
Nein, ich habe einen Schlüssel abgeholt.
Ich weiß.
Weil ich mich aus den Goldmann-Studios ausgesperrt habe. Und da habe ich den Hund gesehen. Hättest du mich mal ausreden lassen, jetzt gar nicht irgendwie einen zweiten Gedanken geben. Mein Gott. Und da habe ich euch auch euren Hund unter anderem gesehen. Ja, ja, ihr wart beim Wandern. Schön.
Ja.
Und du?
Ich war mal kurz in Italien und ansonsten war ich hier. Ich habe weitergearbeitet. Ich habe ja einen normalen Job noch, wo ich dann tatsächlich...
Du hast einen Beruf.
Ich habe einen Beruf, ich mache das hier so
ohne Ausbildung.
Ehrenamtlich, würde ich das bis jetzt nennen.
Investitionsgeschäft.
Aber das ist wichtig, Ehrenamtler sind ganz wichtig.
Ja.
Ohne die wird ja nichts wird nichts passieren im Sport und auch in der Podcast-Welt nicht.
Kannst du natürlich auch, deswegen auch ein Podcast e.V. ist das jetzt inzwischen hier, du kannst es auch nachlesen in meinem Vereins-Podcast, wo es darum geht, Podcasts als Verein zu betreiben.
Ja. Ansonsten wird auch von mir jetzt, ich schließe mich hier an bei dir, ein neuer Podcast über Hausboote rauskommen.
Ja, das finde ich gut.
Ja.
Da haben wir noch Platz.
Da haben wir keinen Platz leider mehr. 8,50 Meter zu viert.
Auf deinem Hausboot?
Ja.
Sehr kuschelig, kuschelig.
Sehr und warm dann, oder? Unten in der Butze.
Cool. Nee, nachts kalt.
Ah, nachts kalt?
Ja.
Du bist ja auf dem kalten Wasser, Holland. Ist ja nicht Südland.
Naja, aber warm war es da trotzdem.
Ja?
Aber so ein bisschen dann so weiß?
Stimmt überhaupt nicht. Nur weil du neidisch bist auf die Gesichtsfarbe.
Ey, entschuldige, wir schauen mal einen Sesh an, der schaut aus wie das blühende Leben und jetzt schau mal dich an, als ob du im Keller Urlaub gemacht hast.
Aber immer, aber der Sesh glänzt ein bisschen, du bist zum Beispiel matt.
Ja, ich war auch nicht in San Bernardino-Tunnel 14 Tage wie du.
Na gut, das ist der Unterschied ja auch zwischen einem Städter und einem Landei wie mir, der einfach permanent draußen ist.
Hm. Sonst was passiert, Eishockey weiß.
Ich meine, Moment, so. ganz kurz, Männer, ich gucke auf die Uhr, 5:10 ja. und noch kein Inhalt. Also,
ja, wir wollten zwar chronologisch
anfangen. Ja, es ist zwar ein Eishockey-Spezial, aber es ist nichts Spezielles drin.
Und ganz ehrlich, wenn Sie jetzt immer noch dabei sind, dann sollten Sie selbst mal überlegen, was Ihr Problem ist.
Oder dranbleiben, vielleicht kommt tatsächlich noch was.
Und es kommt noch was.
Und jetzt. Ja.
Nicht nur über Eishockey, man kann es jetzt schon sagen, es wird heute eine Live-Scheide geben auf eine Tour-Etappe.
Ja, du wirst es probieren zumindest. Kannst du vielleicht einen Tusch jetzt mal reinhauen, damit wir so ein bisschen starten können nach dem ganzen
Geplänkel hier. Gut. Chronologisch wollten wir vorgehen. Ein Monat ist es genau her, dass die Eishockey-Weltmeisterschaft beendet wurde mit dem WM-Titel für Finnland.
Jetzt ist gleich auch die Frage an unserem Mann vor Ort, den wir da hingeschickt haben, über Wochen hinweg.
Rufen wir ihn an?
Nee, jetzt sitzt er ja hier.
Ach so, stimmt, ist ja. wieder da.
Sesh, jetzt so mit dem Abstand von einem Monat für dich, ist ja oft dann auch leichter für dich, Sachen zu begreifen, als wenn du wirklich dabei bist. Wie war denn die WM so? Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt so vom Feeling, du hast ja beide Städte noch gesehen, dann am Schluss noch Bratislava und so weiter. Was ist so hängen geblieben bei dir?
Kannst du vorher mir vielleicht schon mal einen Hinweis geben, dass du so eine Frage stellen würdest? Nee. Dann hätte ich mir schon mal vielleicht was überlegt.
Ich möchte ja wissen, was hier
das weißt so du jetzt nicht mehr, das ist ein Monat her.
Dann
das
aber eben, da ist es ja noch viel interessanter, was hängen geblieben ist.
Ja, aber das lösche ich doch alles auf meiner Festplatte. Die ist doch begrenzt, das muss doch alles raus. Sonst kann ich mir nichts Neues mehr merken. Ich muss ja schon wieder nach vorne denken. Was soll ich dir jetzt beantworten, wie die WM war für mich?
Ich werde die Frage einfach ganz komplett neu umformulieren. Ja, was kannst du dich noch erinnern bei der Weltmeisterschaft, was toll war für dich? Oh Gott.
Damit hat sich das Thema auch erledigt.
Nein, um einen Satz dann noch zu verlieren. Es war wirklich eine sehr besondere Art und Weise, wie diese finnische Mannschaft sich da durchgespielt hat. Und vom ersten Spiel oder sogar vor dem ersten Spiel diese Missstimmung in der ganzen Medienlandschaft, natürlich vor allem in Finnland, so peu à peu kaputt gespielt hat im Positiven. Vielleicht mal bis auf die Niederlage gegen Deutschland. Gut, die sind auch schwer zu schlagen. Und das hat dann auf einmal ein Tempo aufgenommen. Und auf einmal stehen die da als Weltmeister. Und hinten raus diese Freude der Mannschaft, dieser Verantwortlichen, das war für mich eigentlich das Bild der WM in der Mixzone, wie alle Betreuer sich abgeklatscht haben, gefeiert haben, weil die wirklich mit diesem Ding nie gerechnet haben.
Und da ist der rote Faden, liebe Zuhörer, natürlich wieder da, dieses Tempo aufnehmen, weil wie jetzt auch dieser Podcast durchstartet, wie eine Rakete.
Man merkt
jetzt schon, ja, da ist der rote Faden da. Das ist quasi ist ein finnischer Podcast hier heute, die Eishockey-Show.
Grüße auch nach Finnland vielleicht, in dem Moment,
ja.
An den Bundestrainer.
Ja, und trotzdem ist Capo Caco, das können wir schon mal vorausgreifend nehmen im Draft, auch wenn ich jetzt schon vorspringe, nicht der Nummer 1 gedraftet worden, es ist Jack Hughes geblieben, der ziemlich blass, wie der Basti Schwele jetzt hier, im ganzen Turnierverlauf geblieben ist.
Ja, warum vorpreschen? Lass uns doch direkt über den Draft sprechen, oder? Oder wollt ihr noch einen Satz zur WM verlieren? Ich glaube,
die NHL war vorher noch aus.
Stanley Cup Champion hätten wir noch
schnell angesprochen. Komm, machen wir das noch schnell.
St. Louis Blues zum ersten Mal in ihrer Clubgeschichte. Stanley Cup gewonnen, waren im Januar noch auf dem letzten Platz in der NHL gestanden und haben sich dann brutalst durchgekämpft mit Rekord eingestellt, meisten Playoff-Spiele. Und da haben sich, glaube ich, ein paar Jungs belohnt. Eine der wenigen Mannschaften, die ohne einen Spieler gespielt hat, der vorher schon mal den Stanley Cup gewonnen hat. Also für alle eine Premiere gewesen. Das ist schon ein cooles Ding irgendwie.
Die Art und Weise, du sprichst das an, du bist wirklich Letzter, dann wechseln sie einen Trainer und auch danach, alles was man gelesen hat, was hat der Trainer Neues gebracht? Eigentlich hat er nur gesagt, komm Jungs, spielt's ganz einfach, haut's die Scheibe nach vorne, lauft's nach, irgendwie funktioniert das schon. Das ist ja eigentlich auch interessant. Wichtig war da, glaube ich, dass St. Louis erfolgreich war, die Torhüterposition. Sie haben mehr oder weniger ja auch gesagt, komm, das Jahr wird nicht so gut. Wir ziehen jetzt einen hoch von der AHL und geben dem besonders viele Spiele, dass sich der entwickeln kann. Und der hat sich einen Rausch gespielt. Also, und da passen dann einfach die Sachen dann irgendwann mal zusammen. Es kommt ein neuer Trainer, der sagt so, komm Jungs, keine Sorge, wir machen das Ganze jetzt locker. Irgendwie kriegen wir schon rum und dann auf einmal funktioniert es. Du hast einen Torhüter, der wirklich, wenn er funktioniert, der wichtigste Spieler ist in der Mannschaft. Und im Kollektiv haben sie sich dann ins Finale reingekämpft und haben das Ding noch gewonnen. Also es ist schon beeindruckend, der Weg. Wie St. Louis Blues. Also
der hat wirklich einen Atomlauf gehabt. Ne? Ich meine, allein im letzten Spiel, im 7., der da rausgezogen hat, unglaublich. Aber wie du sagst, es ist dann halt so eine Teamchemie, die auf einmal über so einen Zeitraum entsteht. Und vielleicht wissen sie in 3 Jahren gar nicht mehr, wie sie es gewonnen haben, aber es hat auf jeden Fall funktioniert.
Ja, ich meine, dann passt halt auch, dass so ein Ryan O'Reilly halt dann voll durchstartet und alles klappt bei dem. Ja.
23 Punkte in 26 Spielen in den Playoffs, Ryan O'Reilly. Das ist ja aber bekanntermaßen auch einer, der es wirklich kann.
Genau, der hat uns ja auch schon bei Weltmeisterschaften begeistert.
Ja, also herzlichen Glückwunsch nach St. Louis. Was gibt es danach?
Ja, ich finde, wir sollten unbedingt jetzt über das Thema überhaupt sprechen, finde ich, aus deutscher Sicht. Das ist der Draft, oder? Und du hast ja gerade schon angesprochen, die ersten zwei oder die ersten drei waren wahrscheinlich dann so zu erwarten. Vor allem natürlich Nummer 1 und Nummer 2. Das stand ja irgendwie immer schon lange fest mit Jack Hughes und Capo Caco, euer Lieblingsname, ja, den ihr ja perfektioniert habt in der Aussprache. Kakonen,
wie du ihn nennst.
Ja, genau. Ein Versprecher und schon wird man ewig aufgezogen. Ja. Ne? Großbritannia, so ist das halt, Rick. Ne?
So da muss
man
durch.
Genau. Aber man will ja auch ein bisschen Entertainment liefern.
Absolut. Ja.
Also das war ein bisschen klar, dass sich das so abzeichnet. Aber dann an Nummer 6.
Aber lass da ganz kurz mal eingehen. Also ich finde schon, ich habe schon nachgedacht nach dieser Weltmeisterschaft, ob da möglicherweise die New Jersey oder die Rangers, halt der Rangers gar nicht mehr die Möglichkeit haben, weil New Jersey sagt, hör mal zu, wir nehmen lieber den Kako aus dem Grund, weil er hilft uns nächstes Jahr deutlich mehr schon. Das ist meine Einstellung dazu. Mhm. Der hat schon mal ein Jahr Senioren-Eishockey gespielt, der kann da spielen, der hilft uns kurzfristiger mehr. Aber anscheinend ist man da wirklich gegangen und hat gesagt, hey, wir haben so viel gesehen von dem, wir glauben, dass Hughes sich da, auch vielleicht wenn er ein Jahr braucht, mehr Potenzial hat, mehr entwickeln wird. Und
auch deswegen, körperlich noch braucht, ne, oder? Vielleicht? Oder?
Ja, ich habe das Gefühl schon. Aber trotzdem ist es schon interessant, das zu sehen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn du da weggehst, insbesondere bei der Nummer 1 und ziehst da jemanden, der vielleicht nur auf 2, 3 insgesamt steht, der Hughes war ja überall vorne und der Kako war eigentlich mehr oder weniger überall auf Nummer 2, dann hast du natürlich auch einen brutalen Druck. Weil wenn der dann nicht funktioniert, dann heißt ja, warum bist du denn mit der 1 blieben, wo alle 1 gesagt haben? Also ich glaube, allein deshalb bei der 1, 2 ist es schon schwer. Und die 3 ist insofern interessant, Chicago, Kirby Deck geholt, weil das ja auch mit Cahun zu tun hat. Also das ist deutlich zu sehen gewesen. Also das ist ein Center, der auch dann nächstes Jahr da schon spielen soll. Das war der Grund, meiner Ansicht nach, warum Chicago gesagt hat, komm, wir traden einen Cahun weg. Wir kriegen dafür einen Verteidiger. Die haben auch noch Salary Cap frei. Und die Pittsburgh Penguins haben keinen Salary Cap mehr frei. Also die wären Obergrenze jetzt schon gewesen, wenn sie den Verteidiger, den Finnischen, noch weiter zahlt hätten. Und insofern gibt es bei denen einfach Pittsburgh Geld frei. Heißt, die gehen von 4 Millionen auf 1 runter, da haben sie 3 Millionen mehr noch zur Verfügung für ihre Spieler und haben damit mehr Raum im Salary Cap. Und deswegen ist dieser Trade letztendlich auch von Dominic Cahun und Mäter, glaube ich, heißt der Kollege. Ja. Richtig ausgesprochen, ja, oder? Du weißt das ja mit den vielen Äs. auch zustande kommen. Es sind Verteidiger auch noch, auch das macht Sinn. Ja, weil die anderen sagen, okay, komm, wir geben Verteidiger ab. Die anderen wissen, wir kriegen vom Draft einen neuen Center. Also geben wir ein Center ab. Also es ist ein Draft, wo man eigentlich von außen relativ viel sagen kann, warum der so stattgefunden hat.
Der aber um ein paar Ecken gedacht ist, der jetzt, wie du es jetzt gut erklärt hast, glaube ich.
Ja, das hat nichts damit zu tun, gar nichts damit zu tun. Es ist wichtig, dass Dominic Cahun irgendwie nicht gut gespielt hat, ganz im Gegenteil. Und ich glaube auch, dass der bei Pittsburgh eine ganz wichtige Rolle einnimmt. Auch da hat man gehört von dem Verantwortlichen, hey, das ist ein Spieler, der hat im ersten Jahr schon bewiesen, dass er Überzahl spielt. Ja, der wird auch bei uns Überzahl spielen. Und da hat er natürlich auch super Spieler, wo er sich noch weiter entwickeln kann. Er hat ja auch, Dominic Cahun hat ja angefangen, auch Spiele zu spielen mit Kane, mit Taves bei Chicago. Ja. Und da hat er natürlich jetzt die Möglichkeit, wieder ganz große Namen auch in Pittsburgh zu haben.
Aber ist das nicht genau das, was so ein Trade dann im ersten Moment, wo du vielleicht denkst, okay, jetzt geht's woanders hin und dann geht's nach Pittsburgh. Ich meine, er spielt jetzt bei einer der ganz großen Mannschaften der Liga.
Ja, aber ich glaube aber trotzdem, der Rick wird das besser, noch besser einschätzen können. Es ist bei uns nicht normal, dass du getradet wirst, aber du musst, glaube ich, wenn du in diesem System NHL bist, auch im Kopf damit klarkommen, dass sowas jederzeit und jedem Spieler eigentlich passieren kann.
Absolut. Und jetzt hat man, ist auch noch dazugekommen, jetzt machen wir weite Ausflüge, aber wenn wir es jetzt schon anreißen, dann erklären wir es auch ganz. Der Salary Cap ist kurz zuvor bekannt gegeben worden. Und der ist nicht ganz so stark gestiegen, wie man davon ausgegangen ist, weil es so 1,5 Millionen eigentlich drunter blieben, ist jetzt auf 81,5 Millionen. Und was die Teams momentan haben, 19 Spieler haben die Pittsburgh Penguins momentan unterschrieben, sind sie nach dem Trade bei 77,5 Millionen. Das heißt, da ist nicht mehr viel Raum, da sind bloß noch 4 Millionen. Und der Kollege, der Finne, hat knapp über 4 gehabt.
Genau.
Das heißt, damit hat man sich einfach Platz frei gemacht. Er musste den Spielerkader noch voll.
Bei Cahun muss er dazu sagen, den normalen Vertrag hat den ersten sozusagen, der bei 925.000, glaube ich, liegt. Ne?
Richtig, also, irgend sowas, also knapp an 1 Million. Und obwohl jetzt die Chicago's Blackhawks da jetzt noch mal 4 Millionen auf die Payroll gekriegt haben, die haben auch erst 17 Spieler, sind sie aber unter 70 Millionen. Also die haben jetzt noch wirklich viel Spielraum mit diesem 4-Millionen-Verteidiger, dass sie sich eigentlich noch weiterentwickeln können. Und insofern machen dann seine Trades Sinn, wenn ein Spieler dann spielerisch reinpasst, wo der Manager auch sagt, hör mal zu, ja, mit dem wollen wir arbeiten und es macht Sinn, vielleicht sieht er den, keine Ahnung, neben einem von den Großen hier.
Und auch da mal zu sehen, NHL ist halt Business, ist echtes Business auch mit diesem Salary Cap. Man muss da nicht nur an seiner sportlichen Mannschaft arbeiten, nein, sondern da muss man tatsächlich auch an Gehältern, Salary Cap etc. schrauben.
Genau. Und weil du es gerade angesprochen hast, der neue Spieler, Kirby Dack, der wird natürlich, wenn er auch gleich dazukommt, ebenfalls mit einem relativ niedrigen Gehalt da mit reinkommen. Insofern ist das bloß ein Austausch. Also das ist nicht das große Gehalt, sondern da auch da wird noch Platz sein.
Mach mal einen Tusch.
Wobei ich sagen muss, immer noch zum Abschluss, ja, ein System, was ich sehr, sehr spannend und interessant finde und schon immer eigentlich ein bisschen bewundert habe und was ich in Deutschland auch mal gerne sehen würde im Sport. Ich fände es sehr spannend, wenn es mal irgendwo probiert werden würde.
Den Draft oder den Salary Cap?
Der Salary Cap. Also insgesamt, ja, du sagst, du schüttelst den Kopf, kann man jetzt keiner sehen.
Nein, interessant ist es, interessant wäre es, aber ich glaube dass es nicht mit dem deutschen Recht vereinbar ist.
Ja, europäischen Recht. Ich wollte gerade sagen, ich wollte dir nur mal sagen, ich fände es spannend, wie sich so Ligen entwickeln würden, zum Beispiel auch im Fußball, wenn du sowas hättest, wie sich das dann darstellt.
Ja. Also, wichtig ist hierzu auch zu sagen, wenn wir jetzt schon noch den Ausflug da machen, es gibt auch eine Untergrenze. Also Teams müssen tatsächlich Geld ausgeben. Die können das nicht einfach sagen, komm, oh ja, wir geben plus 45 Millionen aus, während die 81,5 Millionen ausgeben. Sondern das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber der liegt knapp bei 60 Millionen, glaube ich, im nächsten Jahr. Und da gibt es momentan noch einige Clubs, die da deutlich drunter liegen. Momentan auch, weil sie halt noch nicht alle Spieler unterschrieben haben und ziemlich viele Unrestricted Free Agents oder sonst irgendwie was haben.
Also fängt auch jetzt erst nächste Woche an, 1. Juli.
Richtig.
Zusammenfassend kann man sagen, es ist keine Pfennigfuchserliga.
Nee. Also wenn man jetzt mal, kann man ja auch mal sagen, jetzt gehen wir doch mal rein zu einem der Top-Clubs, die momentan deutlich drüber sind, das ist Las Vegas, die sind momentan bei 90 Millionen, also die müssen sich definitiv noch was überlegen. Das sind alleine im Sturm, ich zähle es jetzt mal durch, Stone, Pacioretty, Stastny, ich zähle es einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler im Sturm mit über 5 Millionen.
Die haben gerade Karlsson für 8 Jahre verlängert, ne?
Ja. Genau. Dann dazu nochmal 2 Verteidiger mit über 5 Millionen, 1 Torhüter mit über 5 Millionen. Da weißt du schon, wo das Geld hinfließt.
Ja.
Ja, also auch die werden nochmal irgendwie schauen müssen, dass sie da einen wegkriegen und vielleicht den einen oder anderen, sage ich mal, einen verhältnismäßig günstigeren bekommen.
Kommen wir zur Nummer 6.
Zur Nummer 6.
Ich habe sie eben schon angekündigt, die Nummer 6. Und da ging, und das war spannend, das auch zu sehen und zu hören, in mega Raunen durch dieses Auditorium in Vancouver, als die Detroit Red Wings unseren Moritz Seider gezogen haben.
Ja.
Also wir haben ja viel darüber gesprochen, es wurde viel darüber spekuliert, auch schon immer bei der Weltmeisterschaft. Viele haben sich geäußert, Basti, viele Experten. Ein Ralf Krüger hat noch, kann ich mich gut daran erinnern, der Coach der Buffalo Sabres im Interview da bei mir gesagt, ja, kannst du davon ausgehen, der geht definitiv erste 15 auf jeden Fall sicher weg, wahrscheinlich noch höher. Hat er schon so ein bisschen angedeutet, dass und der hat kann ja, glaube ich, Stimmungen mitnehmen und weiß ja auch, wer was so ein bisschen will. Wie überrascht warst du, als du dann erfahren hast, er ist der 6. Pick?
Ja, es ist auf der einen Seite natürlich sehr hoch und tatsächlich dann auch, ich glaube, für viele und für alle überraschend, aber wenn man halt sieht, dass ein Club den Moritz Seider unbedingt wollte, so wie es Detroit jetzt wollte. Und das war nicht der einzige Club, sondern viele. Aber die hatten halt den Pick Nummer 6 und den zweiten war, glaube ich, Nummer 35, den die gehabt hätten, Detroit. Ja, da sind halt dann viele dazwischen. Und wenn du einen Spieler unbedingt willst, dann musst du den halt auch da picken. Und das ist, glaube ich, gar keine mutige Entscheidung, sondern es ist eine wohldurchdachte Entscheidung. Steve Yzerman ja zurückgekehrt aus Tampa, neuer General Manager in Detroit. Das ist eine Mannschaft, die sich mal wieder neu strukturiert und aufbaut. Das ist eine große Eishockey-Historie, die Detroit mit den Red Wings verbindet. Das aus meiner Sicht, persönlicher Sicht, ein geiler Verein, geiler Club mit Steve Yzerman. Und wenn du halt so einen Spieler unbedingt willst, das zeigt ja auch, dass die den unbedingt wollten. Und dann musst du ihn halt auch picken. Und ja, dann ist es halt die 6. Das hätte natürlich, wenn ein anderer Club ihn unbedingt gewollt hätte, dann hätte es ja auch die 12 sein können, wenn die da ihren ersten Pick. Da kommt natürlich auch Glück dazu, wenn dieser Club halt Nummer 6 hat, aber es ist mega, weil nur Leon Dreiseitel wurde von den in Deutschland ausgebildeten Spielern höher gedraftet bislang.
Ja. Ich muss sagen, Danny Heatley, als Deutscher zählt. Ja. Ich möchte bloß sagen, was es gibt wieder die Zuschriften.
Das deswegen habe ich vergessen. Gesagt, in Deutschland ausgebildet.
Ich weiß, aber das hören auch viele Leute nicht. Deswegen möchte ich es nochmal genau sagen.
Das Danny Heatley,
theoretisch als Deutscher, war weiter vorne. Aber vielleicht auch nur einen Satz dazu. Warum macht es für Detroit Sinn? Detroit hat eine eher alte Verteidigung, um es einfach mal zu sagen. Also auf jeden Fall nicht die jüngste. Ja, sie brauchen einen Verteidiger, wo sie auch die nächsten Jahre drauf aufbauen können. Und das macht allein deshalb Sinn. Steve Eisenman hat frühzeitig Interesse gehabt. Er selbst ist rübergefahren nach Mannheim, hat in Mannheim Moritz Seiber selbst
angeschaut. Und da war er noch bei Tampa.
Richtig? Ja. Angeschaut. Und ich habe tatsächlich auch durch das, dass ich drüben war in Nordamerika, mit vielen Leuten gesprochen gehabt und auch danach telefoniert. Und wir haben auch oft geredet während der Weltmeisterschaft. Es war schon, wie ich drüben war, und da hat er die WM nicht gespielt. Es war kurz nach seiner Verletzung, ist er nicht deutscher Meister geworden. Hat schon geheißen, also das ist, wird besser werden wie 15. Mhm. Ja? Und wie er dann zurückgekommen ist und die Meister geworden sind und er so gut war, dass es wirklich nochmal sich deutlich gesteigert hat, hat eigentlich von allen Seiten schon geheißen, während der Weltmeisterschaft, das wird einstellig. Das haben wir auch immer gesagt. Also das ist, wir gehen davon aus, dass der Draft einstellig wird. Und dass er da letztendlich zweitbester Verteidiger im ganzen Draft wurde und dass er auf sechs gedraftet wurde, hat wirklich damit zu tun, glaube ich, auf der einen Seite, dass Eisenman gesagt hat, ich habe den jetzt gesehen, ich bin davon überzeugt, ich nehme den.
Ja.
Der hat auch das längste Gespräch mit ihm geführt. Es gibt vorneweg so Interviews. Ja, das hat über 40 Minuten gedauert, dieses Gespräch von Steve Eisenman und Moritz Seider. Das sind Sachen, wo du einfach merkst, okay, wenn einer 5 Minuten mit dir redet, der hat fast mit allen Clubs gesprochen, bis auf 3, 4, glaube ich. Ein Gespräch dauert 5 Minuten, beim anderen 40 Minuten. Und du sprichst mit Moritz Seider auch, alleine. Dann erkennst du, dass der mit seinen 18 Jahren verdammt weit ist.
Extrem weit, ja.
Ja. Der kann sie auch, er reflektiert unheimlich gut. Er ist selbstkritisch. Auf der anderen Seite weiß er, was er will. Es ist ein Typ, der dich überzeugt im Gespräch. Und wenn er dich eh schon sportlich überzeugt hat, dann nimmst du den. Und du hast es richtig gesagt. Und das hat er nachher selber gesagt, beziehungsweise die Offiziellen von Detroit. Wir haben 6 und 35 gehabt, wir wollten ihn. Bei 35 ist er nicht mehr da. Also mussten wir ihn bei 6 nehmen oder wir hätten ihn bekommen. Ja. Und dann ziehst du ihn bei 6. Und damit ist es dann die ganz große Überraschung. Ja, es ist wahrscheinlich die größte Überraschung in der ersten Runde gewesen. Weil er den weiten Weg von der Einteilung, wo er gesehen wurde, dann nach vorne gemacht hat. Aber mit den ganzen Hintergedanken und wenn einer da ist, der dich dann auch will, ist es wahrscheinlich nicht die große Überraschung. Und ich kann bloß eines sagen, fürs deutsche Eishockey, wieder einen zu haben, jetzt schon, der so weit vorne gedraftet ist, der aufmerksam macht, wo überall drüber geschrieben wird, der sich auch so entwickelt hat, das ist das Beste für junge Spieler auch. Das ist die Werbung fürs Eishockey, was man sich letztendlich immer wünscht. Das ist das, wo die Nachwuchskinder heutzutage mit 9, 10 Jahren hinschauen. Die haben gar nicht das Interesse zu erkennen, den 9. Importspieler in irgendeinem DL-Club, den kennen die überhaupt nicht, das interessiert die nicht, das schauen die nicht an. Aber so einen Werdegang zu sehen, der bringt junge Nachwuchskräfte in das deutsche Eishockey rein.
Motiviert,
ja. Dabei zu bleiben.
Ist natürlich auch eine unfassbare Karriere, ne? Rookie der Saison, du steigst da ein, bist deutscher Meister.
Was verletzt? Spielst
deine erste Weltmeisterschaft.
Im Dezember erstmal mit der U20 aufgestiegen.
Genau, auch noch aufgestiegen. Ja.
Als Kapitän.
Ja. Spielst dann deine erste WM, machst sogar dein erstes Länderspiel kurz vorher ja erst gegen die US-Amerikaner in Mannheim. Und dann
schießt 2 Tore
bei der WM. Und dann wird sogar noch vielleicht so ein Schuh draus ja auch, was Detroit und den Coach betrifft. Jeff Blashill.
Ah, der immer das US-Team coacht.
So, also auch noch der ihn auch noch intensiv gesehen hat natürlich, ne? Also vorher schon bei der Vorbereitung. Ist jetzt nicht das Ausschlaggebende, warum sie den dann holen vielleicht, aber auch das ist sicherlich nochmal so ein Moment. Vielleicht hat er auch gesehen, pass mal auf, der macht da gerade sein erstes Länderspiel gegen die US-Amerikaner und hat mir gefallen. Also total solide Leistung. Weißt du, das sind so kleine Momente. Ich glaube nicht, dass er sieht, aber es können ja die Scouter sehen und nicht unbedingt er selber.
Ich glaube schon, dass er das mitkriegt. Die Frage ist immer nur, was hat der Headcoach, und das muss man wirklich mal so offen sagen, was hat er wirklich zu sagen beim NHL-Club? Ja? Der GM stellt ihm die Mannschaft hin und letztendlich, wenn er nicht funktioniert, ist er weg. Es gibt natürlich diese Kombination, wo die sehr eng zusammenarbeiten. Das kann ich nicht beurteilen, weil Eisenman ja gerade neu kommen ist. Ich kann es nicht sagen da. Ich weiß bei Clubs, dass das wirklich so ist, dass die absolut drüber sprechen und dass da viele GMs sich wirklich nicht nur das anhören, was der Headcoach zu sagen hat, sondern auch gemeinsam versuchen, in eine Richtung zu gehen. Aber es gibt auch genau das Gegenteil. Es gibt Clubs, die ist das scheißegal, da macht der GM, was er will und dann heißt es nachher Headcoach, das sind deine Spieler. Entweder du kommst damit zurecht oder nicht.
Ja. Er macht jetzt erstmal das Development Camp mit, glaube ich.
Ist sofort im Anschluss an den Draft, genau.
Ja, genau, ist dementsprechend dann mehr oder weniger aktiv, wenn ihr vielleicht auch den Podcast hört. Aber wo geht's hin? Das ist ja auch noch eine Frage, oder? Wo geht's hin? Muss ja nicht unbedingt sofort der Einsatz in Detroit sein. Kann ja auch sein, dass man sich erstmal wieder anders verständigt. Das ist ja viel möglich, oder? Farmteam ist möglich, vielleicht ja auch nochmal Mannheim möglich. Was glaubst du? Also ich glaube es jetzt nicht, aber was ist deine Einschätzung, Basti?
Meine Einschätzung ist, wenn du einen Spieler hast, der schon im Senioren-Eishockey, der eine WM gespielt hat, den du an der 6 holst als deinen Draft-Pick des Jahres, dann lässt du den auch spielen, dann baust du, glaube ich, auf den. Mhm. Deswegen glaube ich, dass Moritz Seider in Detroit spielen wird zu Beginn der Saison.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, also es kommt wirklich darauf an, was der Club will. Wenn der Club das so sieht und sagt, hör mir zu, wir wollen ihn jetzt sofort haben, dann wird er rübergehen. Und dann muss er wahrscheinlich auch in Kauf nehmen, dass, wenn es jetzt nicht sofort klappt, dass er theoretisch ein Jahr auch zwischen AHL und NHL hin und her wandert. Ich könnte mir allerdings vorstellen, momentan schaut es danach aus, es sind 1, 2, 3, 4, 5 fix in der Verteidigung. Einer muss wahrscheinlich noch unterschrieben werden. Also da hast du deine 6. Vielleicht ist es einfach so, dass sie auch sagen, hör mal zu, wir geben dir ein Jahr, bleib in Mannheim. Das ist ja auch die Überlegung gewesen von Moritz selbst, zu sagen, vielleicht noch ein Jahr, mich hier weiterzuentwickeln in Mannheim und dann gehe ich komplett rüber. Und dann habe ich aber vielleicht auch nicht dieses Problem, dass ich nochmal in die AHL zurück muss, sondern dann bin ich fix in der NHL. Aber das wird man nach dem Camp rausgehen. Da finden auch unheimlich viele Gespräche statt. Also jetzt nicht unbedingt zwischen Spieler selbst regelmäßig und den Verantwortlichen, aber im Hintergrund zwischen seinem Manager und dem Management von Detroit.
Auch das ist ja sehr viel Politik insgesamt.
Genau, auch da wird man sehen, wie die aufgestellt sind, ob sie sagen, hör mal zu, wir parken dich bewusst nochmal ein Jahr in Mannheim, Spieler nochmal, wir wollen, dass du dich im Senioren-Eishockey weiterentwickelst und dann kommst du in einem Jahr. Mhm. Oder die sagen einfach, nee, wir haben den Platz jetzt, weil wir glauben, du bist soweit, da musst du auch kommen.
Ja, und weil ihr eben ja auch Leon Dreisaitl angesprochen habt, als Nummer 3 damals, ich meine, auch der ist ja nochmal kurz zurück wieder. Ne, da haben wir es durchgestartet, auf einmal ging es dann doch nochmal wieder zurück.
Juniors war das da noch.
Ja, ja, genau. Und weiß gar nicht, wo musste der damals noch hin? Nach Kelowna, glaube ich, oder?
Die Juniors zurück, ja. Ja,
und das war dann auch erstmal kurz überraschend und hat aber vielleicht für die Entwicklung extrem viel dazu beigetragen, dass der sich nochmal extra motiviert hat und nochmal einen weiteren Schritt gemacht hat, um zu sagen, da setze ich mich schon durch, egal wo ihr mich hinschickt, Leute.
Und im Camp.
Weil die testen dich ja manchmal auch ein bisschen.
Ja. Ja, der sowieso. Ja. Also der Werdelauf von Leon, den haben wir oft genug schon besprochen, der ist wirklich einzigartig. Interessant wird auch sein, der auch gerade im Camp ist, der jetzt vor ein paar Tagen rübergeflogen ist, Leon Bergmann.
Ja,
San Jose. Auch das wird sehr interessant sein. Auch da hat man mehr oder weniger ja schon gewusst, dass er beobachtet wurde.
Die mögen ja auch deutsche Spieler.
Iserlohn. Also das hat sich, muss man mal so sagen, die mögen deutsche Spieler natürlich jetzt in San Jose, weil sie gute Erfahrungen gemacht haben, weil einige Spieler losgegangen ist mit Marco Sturm und so weiter, da schon waren. Aber insgesamt in der NHL, man hat sich da einfach deutlich geöffnet. Also muss man auch sagen, die letzten 10 Jahre nochmal, der Blick geht einfach viel mehr aus dem Tellerrand raus. Hat auch damit zu tun, dass man immer wieder neue Spieler auch herziehen muss wegen dem Salary Cap. Weil manche Teams halt einfach ihre Topstars so hoch bezahlen, dass sie gar nicht so viel Platz haben und dann halt Spieler brauchen, die, wo sie irgendwo, in Anführungszeichen, aus dem Hut zaubern, der dann für Millionen spielt. Also das darf man auch nicht ganz vergessen. Und deswegen schaut man da inzwischen überall nach, hat diese Development Camps, hat diese Camps, wo man sich Spieler anschauen kann. Man scoutet überall und Leon Bergmann, wie gesagt, der war ja auch in Iserlohn des Öfteren von Scouts besucht.
Ich mache mir ein bisschen Sorgen, Basti, ich weiß nicht, wie es dir geht. Der Rick ist so ernst heute, oder?
Die ersten 7 Minuten habe ich da ein bisschen durchgeflaxt.
Ja, aber
es ist zu ernst. Wir könnten jemanden anrufen, der immer einen guten Spruch hat. Der auf der Tour-Etappe momentan ist.
Mal versuchen, in großen Alpen anzurufen.
Auf der Tour de Force. De Farce.
Schau mal, es hat sich jemand aufgemacht mit dem halben Team.
Genau, wir gucken ja auch immer zwischendurch. Ich denke, ihr macht das auch über Social Media. Wer ist gerade wo im Urlaub und wer treibt gerade was in der Sommerpause? Wer ist voll fett drin im Sommertraining oder macht es auf die eine oder andere Art und Weise?
Es klingelt.
Servus, Basti.
Servus, Conny. Basti, Rick und Sascha hier. Wir wollten mal spontan bei dir anrufen.
Ja.
Für unseren Podcast. Ha?
Ja.
Bist gerade am Anstieg, oder?
Nein, wir sind schon wieder fertig für heute.
Die Zeit schon wieder?
Jetzt erzähl doch erst mal ganz kurz, Conny.
Conny, was macht ihr gerade?
Wir fahren gerade mit dem Mountainbike vom Chiemsee an Gardasee.
Insgesamt wie viele Kilometer und Höhenmeter?
Gute Frage. Ich glaube mal so um die 400 Kilometer, grob geschätzt.
Okay, und wer ist alles dabei?
Aber die Höhenmeter, Conny, die würde ich gerne wissen, weil da trennt sich die Spreu vom Weizen.
Deswegen haben wir ja heute schon eine brutale Bergetappe eigentlich. Deswegen sind wir ja schon fertig.
Fix und fertig, oder?
Auch, ja.
Also,
ja, aber wir sind extra früh losgefahren heute, dass wir, bevor es richtig heiß wird, schon am Brenner um sind. Und ja, dann auf Scherzing runter, da bleiben wir jetzt halt, ist dann sowieso nur noch bergab gegangen. Und dann haben wir gescheit Gas gegeben. da wir zum Mittag essen und dann da sind.
Ja, Wahnsinn. Also Conny, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe natürlich vor euch als Eishockeyspieler den allergrößten Respekt, bin selber aber auch mal dreimal die Transalp gefahren. Aber das hört sich jetzt eher nach einer Altherrentour an.
Oh.
Wer fährt denn auch mit außer dir?
Ja, eigentlich unsere ganze Jugendgruppe.
Cool.
Also die U25 und Kasti und ich, die noch ein bisschen drüber sind. Und dann haben wir auch unseren Physio und Marco dabei, beide Athletiktrainer, Tom und Tobi. Ja, jeder an die der JJ, Hagen, Einschein, Zitterbart, also eine gute Gruppe, ich glaube, da haben wir 15, 16 Leute. Ja.
Und Conny, seid ihr tatsächlich nur mit den Rädern oder habt ihr ein Begleitfahrzeug tatsächlich dabei auch?
Wir haben tatsächlich auch ein Begleitfahrzeug dabei.
Okay, also richtig professionell das Ganze gemacht. Jetzt vorneweg mal, du warst ja verletzt, wie geht's denn dir mit dem Bein? Kannst du das alles schon wieder machen?
Ja, das geht gut. Also Radlfahren ist generell gut. Das war eine der ersten Sachen, die wieder gegangen sind, weil halt da einfach der Druck aufs Knie selber nicht so hoch ist. Und ja, das ist ja eher eine kontrollierte, flüssige Bewegung ist, von dem wir das Radlfahren eigentlich genau das Richtige. Und jetzt mit den Bergetappen geht es halt dann auch ein bisschen in die Kraft und ist es eigentlich ja eine super, super Einheit für mich, um wieder fit zu werden.
Okay, super. Und wie viele Tage sind da einplant? Also vom Chiemsee bis zum Gardasee, wie lange habt ihr das geplant, wie ihr unterwegs seid?
Wir sind am Montag in der Früh los und wollen Donnerstagabend dann in Riva sein.
Und dann in Riva nochmal gründer Abschluss, eine Nacht bleiben, Freitag mitnehmen und dann wieder zurück, oder?
Ja, da sind wir schon ein bisschen mehr Profi, da bleiben wir bis Sonntag.
Sehr stark, Conny. Und der Hintern schmerzt oder geht's noch? Oder fängt's an?
Ja, es fängt schon an. Wir haben extra so im Begleitfahrzeug so eine riesen Tube Vaseline, wo man immer den Arsch einschmieren. Also wir versuchen so viele Tricks wie möglich, dass wir da wirklich gut durchkommen.
Ich finde es gerade lustig, weil ist es ein offizieller, ist es von euch von München aus gemacht oder seid ihr selber auf die Idee gekommen? Weil es sind ja so viele Spieler von euch dabei oder hat es Red Bull München mit euch organisiert?
Ja, also wir haben als Spieler eigentlich so ein bisschen den Anstoß gegeben. Da haben wir ja immer viel fahren und dann haben wir eigentlich auch, also versucht man eigentlich einmal in der Woche so Touren von Minga aus zu fahren mit der ganzen Gruppe. Ja, und dann haben wir mal gefragt, ja, warum fahren wir nicht gleich mal in Gardasee? Und dann sind eigentlich die alle gleich super mit eingestiegen. Unsere Athletiktrainer haben gesagt, das war eigentlich super für uns. Wir wollen eh viel Grundausdauer fahren. Und ja, dann ist da im Büro gefragt worden und anscheinend, ja, hat sich eigentlich jeder mit der Idee angefreundet und dann ist da geplant worden. Ja, es geht aber durch Red Bull, also ist eigentlich auch als Trainingseinheit jetzt geplant. Die haben uns die Pensionen schon vorbucht, da wir nicht irgendwo auf der Wiesn schlafen müssen. Ja, ist super, super durchplant eigentlich.
Nehmen Sie mal so mit. Ja, nehmen Sie mal so mit, wie schaut denn eigentlich der Sommer sonst so aus? Ist das plant bei euch? Ist also quasi dieses Athletiktraining, das du jetzt angesprochen hast und da ein Teil ist, ist das in der Gruppe bei euch? Ist das freiwillig? Wie oft ist das? Wie stellt man sich das vor vom Umfang und auch von der Belastung her?
Bei uns ist das so, dass wir halt eigentlich so eine feste U25-Gruppe haben. Vor allem halt dadurch, dass dann auch die jüngeren Spieler, die sich das noch nicht so kennen, dass man sie allein im Sommer fit hält, dass sie halt einfach geführt werden. Und die Spieler, die Elternspieler, die dann auch im Minga sind, so wie der Kastner, Maxi und ich, wir machen da eigentlich auch mit, weil das super ist in der Gruppe, macht dann einfach mehr Spaß wie allein. Aber so ältere Spieler mit Erfahrung, die haben dann auch die Möglichkeit, das selber zu machen. Und dann trainieren wir eigentlich Montag bis Freitag dann in der Gruppe. Montag, Dienstag zweimal am Tag. Mittwoch eine Einheit, ein bisschen lockerer wieder. Dann Donnerstag, Freitag wieder zwei Einheiten. Und ja, dann schauen wir halt, wenn das Wetter passt, dass wir dann Mittwoch zum Beispiel, wo es ein bisschen locker ist, dann einfach nur eine Radeltour machen aus Gruppen. Und dann sind wir auch noch einmal im Monat für eine Woche in Salzburg, wo wir dann so Skatecamps machen, wo wir nur Lauftechnik trainieren. Die war dann letzte Woche. Da fliegt dann extra immer der Matt McElwain und ja, macht das Skatecamp mit uns, wo wir wirklich die ganze Woche keine Scheibe gelangen. Und dadurch, dass er halt jetzt in Salzburg ist, war die Gruppe ein bisschen größer. Da waren halt dann die jungen Spieler von Salzburg auch dabei und von uns. Und da haben wir da in zwei Gruppen dann trainiert. Ja, und jetzt kommt die Radeltour, dann nochmal eine Woche ein bisschen lockerer, zwei Wochen Vollgas, nochmal auf Salzburg. Dann war es eh schon wieder im Sommer.
Du, Conny, und was ist anstrengender, eine Saison oder die Sommervorbereitung?
Ja, so Spiele sind schon anstrengend, aber die Einheiten selber sind im Sommer immer schon viel intensiver. Ja, die Trainer und die Athletiktrainer müssen ja mal schauen, dass sie das Ganze ja, ein bisschen steuern, wie hart das wird. Und vor allem dann letzte Saison, dann auch mit der Champions Hockey League, hat man eigentlich kaum Wochen, wo du mal unter der Woche gesagt hast, jetzt gehen wir richtig Gas im Training, weil du ja eigentlich schon wieder für das nächste Spiel ein bisschen Gas rausnehmen hast müssen. Von dem her, ja, werde im Sommer eigentlich schon richtig Gas geben. Und die letzten 4 Jahre haben wir immer die kurzmöglichste Sommerpause gehabt. Von dem her müssen wir wirklich schauen, dass wir jede Einheit zum Vollen ausnutzen.
Conny, dann vielen Dank für die Infos und wir wünschen euch eine Menge Spaß weiterhin da auf dem Berg, unten im Tal und wieder hoch oben auf dem Berg. Müsst ihr noch ein paar Kilometer treten und ein bisschen was futtern, ne? Braucht der Energie, ist ja klar, auf dem Bike.
Aber jetzt sind wir in Italien, Pizza und Pasta.
Ah, läuft.
Sterzing, da geht ja schon das Weingebiet los.
Also nicht verradeln. Alles klar. Conny, dann liebe Grüße an die gesammelte Mannschaft und ich glaube, an die Eindrücke. Equipe. Ja, an die Equipe an das Peloton, sagt man ja, glaube ich, ne? Und alles rund um eure Tour gibt es, glaube ich, auch über Social Media. Wer da mal reinschnuppern möchte, kann das gerne tun. Der sieht ein bisschen was ihr da so treibt. Conny, viel Spaß noch.
Ja, vielen Dank.
Danke dir,
Conny. Servus. Ciao. Tja, so ist es.
Ja,
so ist heutzutage Sommertraining.
Ja, aber guck mal, die filmen das sogar ein bisschen mit. Da kann man sogar ein paar Eindrücke mal gewinnen, was die da auf dem Bike so treiben. Das ist ganz, ganz witzig eigentlich, weil ich habe ja gerade angeschnitten, dass ich das auch schon mal gemacht habe. Und ich finde, ganz ehrlich, das ist mit das Geilste, was du machen kannst.
Mit dem Radl
über die Alpen. Also jetzt, deshalb habe ich das auch so ein bisschen gesagt. Es gibt da ja durchaus verschiedene Wege und so ab, sagen wir mal, 20.000 Höhenmetern über die 6 Tage im Normalfall wird es dann irgendwann interessant. Also du brauchst schon so, ja, also alles unter 2 pro Tag ist dann eigentlich.
Würde das mit meinem Fahrrad ohne Gangschaltung auch?
Ohne Gangschaltung kommst du da hoch. Auch mit deinem alten Bonanza-Fahrrad kommst du da echt verdammt gut hoch. Nein, da gibt es ja 1000 Wege und dementsprechend ist es natürlich cool, wenn du da auch begleitet wirst, weil du dann die 20 Kilo nicht mehr auf dem Rücken die ganze Zeit tragen musst mit deinem kompletten Outfit. Aber es macht unglaublich Spaß, weil du sehr abschalten kannst. Und ich glaube, in der Gruppe ist es dann nochmal lustiger, weil vielleicht dem anderen auch nochmal Shit geben kannst, weil er ein bisschen schwächelt am Berg.
Weil du natürlich immer so viel dabei gehabt hast. Das ist natürlich, du reist natürlich auch anders mit dem Louis Vuitton-Koffer, der allein schon 12 Kilo am Rücken wiegt. Das ist natürlich der alte Lederkoffer von Louis Vuitton.
In meinem
Koffer-Podcast kann man darüber mal was.
Da möchte ich kurz einhaken, weil das ist kompletter Schwachsinn.
Ja?
Ja,
ach, bevor irgendeiner sonst ist ja alles richtig hier.
Bevor irgendeiner denkt, das würde ich mir kaufen.
Ja,
das will ich gerade nochmal gerade stellen. Nee, wenn würde ich dann wirklich eine, Entschuldigung, eine Louis Vuitton, aber dann würde ich eine coole Marke kaufen.
Ja, was ist denn dann cool für dich?
Ja,
ein paar
cool.
Andere zu nennen.
Ja,
Prada.
Haben wir noch einen Ausstatter für Reisegepäck?
Ja, ich könnte alles brauchen.
Also ich fahre ja noch in Sommerurlaub, von daher.
Fahrst du noch?
Ja, klar.
Wo gehst du denn hin?
Nach Marbella.
Ah, nach Marbella geht's wieder, der feine Herr.
Marbella.
Ja, klar, Logo. Ein bisschen in die Beachclubs abhängen, ne? Ein bisschen abchecken, was das abgeht, oder?
Ja gut, mit kleiner 2 Kindern ist das jetzt nicht immer ganz normal, am Beach abzuhängen, beziehungsweise in den Clubs, aber ich wundere mich ja nicht, dass du dich da auskennst.
In Marbella war ich noch
nicht. Achso, ja, dann bist du herzlich nicht eingeladen.
Ich brauche dich nicht für
meinen Sommer. Also fährst du mit, Rick?
Ja, vielleicht komme ich
vorbei. Aber lustig, ich habe das auch ein bisschen durchgestöbert. Basti ist da ja auch mal natürlich sofort immer am Puls der Zeit. Und wenn man so sieht, was die Eishockeyspieler so in der Sommerpause treiben, wo sie hinfahren, welchen Urlaub sie machen, manchmal passt das auch so zu dem Typ und zu der Art und Weise, wie jemand vielleicht dann auch seine Freizeit verbringt. Ganz lustiges Bild habe ich gesehen von ein paar Jungs, die Inline-Hockey gespielt haben.
Ah, der Tiffy war da.
Ja.
Freddy Tiffes, die waren
Weizmann,
in Spanien,
meine ich. Pieter war dabei noch.
Ja, in Spanien waren die auf dem Inline-Turnier.
Oder in Lorette Mar.
Waren die?
Ja. Das hieß Sparta Cup, das war aber nicht in
Prag. Das ist in Lorette Mar, war das. Costa Brava, ganz sicher.
Ja. In Lorette Mar?
Ja, oder da in der Gegend auf jeden Fall.
Ja. Da schau her.
Ja, da waren ein paar dabei, ist echt lustig. Und ich glaube, sie haben jetzt nicht nur Inline gespielt.
Sondern?
Weiß nicht, Konditionstraining gemacht vielleicht.
In der Sonne.
Ja.
Backgammon.
Weiß ich nicht. Ich spiele immer Backgammon im Urlaub.
Dann habe ich gesehen, Dennis Endras hat schon wieder mit Sidney Crosby trainiert.
Sag mal was, ey, bist du Social Media Stalker geworden oder was? Eine neue Rubrik jetzt hier, Stalking with Sascha Bandermann.
Ist der neue Podcast vom
Sascha. Insta, ja, der Insta-Stalker.
Der Insta-Stalker. Ah,
Sash shows you how.
Natürlich.
Ja, weil. Ja,
aber der Crosby war tatsächlich auch in München. Den hat da auch irgendjemand gesehen. Der macht wieder eine Europatour im Sommer.
Genau. Und da hat er wohl mit dem Dennis wieder in Oberstdorf zusammen trainiert. Und das hatten sie ja schon mal gemacht. Dementsprechend müssen wir mal nachforschen, ob da mittlerweile schon eine Freundschaft entstanden ist. Er scheint die Nummer zu haben.
Was du alles weißt.
Ja.
Was hast du denn sonst noch da? Er stalkt.
Stefan Leubel war in Asien zum Beispiel unterwegs. Singapur und so.
Okay.
Fällt mir jetzt so gerade ein.
Ja. Ich habe bloß gesehen gehabt, dass ein paar auch in Griechenland waren. Zwei, drei waren auf Mallorca.
Sie waren in Griechenland und
auf Mallorca.
Andere zwei, drei. Ich kann dir sagen, ich habe mit Marcel Nöbels, wir haben uns auf Texel, auf der holländischen Insel, verpasst. Also wir waren zeitgleich dort.
Ah, ehrlich?
Wussten es aber erst danach.
Also da fährt jemand anders auch noch in Urlaub
hin,
als
du. Ja, tatsächlich. Sag's nichts mehr.
Warst du nur in Holland in Urlaub?
Ja.
Ja?
Ja. Bis jetzt.
Ja gut, der hat sich.
Fährst du nochmal?
Ja.
Wo geht's dann hin?
Dänemark.
Ah ja. Ist nördlich.
Gut, Marcel Nöbels hat wahrscheinlich vorher noch seine Familie in Krefeld besucht und dementsprechend einen kurzen Abstecher nach oben gemacht. Das ist ja von da ein Katzensprung. Ich als Niederrheiner weiß das ja. Da ist man eben mal
sind ja alle dort.
Auf die Inseln.
Sind ja alle dort.
Ja, klar. Da, den Weg nach oben, den kennen wir. Ja. Die Autobahn dahin.
Kennzeichen.
Ja.
So ist Stalking. Irgendwelche Bilder sehen und sich dann selber was zurechtmachen, wie er da hinfällt.
Jetzt hat er keinen Inhalt mehr.
Was hast du noch erstalkt?
Ich habe eine Vermutung angestellt.
Ja, ja, was hast du noch erstalkt, wo du weiter vermutest? Du könntest echt für so Klatschzeitschriften könntest du sehr gut arbeiten.
Ehrlich?
Ja.
Ja, ich weiß aber.
So funktioniert das bei Klatschzeitungen. Die sehen eins und dann machen sie sich so ein ach, der kommt ja von da, der war bestimmt da mit der Familie und da hat er einen neuen Hund gekriegt, der ist aus Griechenland gekommen und da waren sie nämlich vor zwei Wochen im Urlaub. Was weißt du denn alles? Dass
der Marcel Nöbels einen Hund hat, weiß ich natürlich, ja.
Das weißt du wirklich?
Wir Hundebesitzer unter uns, wir halten zusammen.
Teilt ihr euch auch die Plastiktütchen und so? Wenn mal einer keins hat, sagt, da komm, kannst du von mir anhaben.
Du weißt ja, da muss man ja schon den nächsten Schritt auch machen, da ist ja Plastik auch nicht mehr so gut, nur plastic-free heutzutage.
Ja.
Das geht ja auch über recyceltes Papier zum Beispiel. Mhm. Ja. In Österreich haben sie das, habe ich jetzt beim Wandern festgestellt, sehr, sehr gut. Auch da sind die Österreicher uns ein bisschen voraus.
Frage? Aber
das würde jetzt zu weit wegführen.
Nee, da habe ich jetzt schon noch eine Frage, weil mich das tatsächlich jetzt interessiert.
Hundekacke
oder was? Ja, über Hundekacke. Und zwar, jetzt hier in der Stadt macht es ja Sinn, dass wir die Hundekacke vielleicht wieder aufnehmen und mitnehmen, weil da wäre sonst die ganze Stadt relativ schnell vollgeschissen, wenn ich das mal so lapidar sagen
darf. Ist die Stadt aber trotzdem im Übrigen.
Ja. Wie ist das bei dir so am Land? Ist da wurscht, wenn der da in den Wald geht und sagt so, oh, ich muss aber mal? Oder ist man da auch, sagt man, man weiß es nicht, die Ameisen, wir füttern den speziell mit dem wahrscheinlich fütterst du den ja mit einem ganz speziellen Futter, das tatsächlich, oder?
Ja.
Vegan. Mit so einem veganen Futter, damit das Fell schön glänzt, weil sonst passt er nicht zur Familie, oder was?
Nein, also erstmal wird er
jeden Tag waschen.
Mit 100% Fleisch gefüttert, das ist ganz wichtig, weil.
Rindsfilet wahrscheinlich.
Nein, es sind ja Raubtiere
letztlich. Aber jetzt ein Hundepflege-Podcast hier.
Ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen, was du
ja, bitte
eigentlich gefragt hast, ist, ob ich die Wurst vom Feld auch mit aufnehme.
Ja.
Ja, tue ich. Selbstverständlich.
Aber nur weil es ein Hobby ist, weil du es gar nicht müsstest, ist nur ein Hobby von dir inzwischen schon. Ja.
Ja.
Dienst an der Gemeinschaft ist das vom Sesh.
Okay, zurück zur DEL. So. Schauen wir uns aber ein paar Clubs an, was ist passiert, was ist vielleicht.
Spielen noch alle mit.
Ja. Spielen noch alle mit. Es haben alle die Voraussetzungen. Ja. Es kommt jetzt übrigens, wenn ihr das am Donnerstag hört, den nächsten Montag, soweit ich weiß, wenn ich da richtig informiert bin, und ich hoffe, ich plaudere jetzt nicht was aus, was ich nicht sagen darf, kommt der. Ich sag's jetzt trotzdem.
Ja, wir schneiden
es nicht raus. Kommt der Spielplan raus. Da weiß man auch, wie alle anfangen, wie die ganzen Wochenenden ausschauen werden. Wir schauen mal drauf auf den Meister. Was auffällt, der Meister hat einen neuen Torhüter geholt, Basti.
Ja, mit Johan Gustafsson in Schweden, der jetzt auch nicht so unerfolgreich ist. Mit Frölunda die Champions Hockey League unter anderem gewonnen. Schwedischer Meister sind die auch noch geworden, die haben alles abgesahnt. Also,
da ist man quasi weggegangen, zu sagen, man hat zwei deutsche Torhüter mit Endras und mit Chet Picard, der einen deutschen Pass gehabt hat.
Den Import-Torhüter hat man ja immer erst dann im Februar nachgeholt in Mannheim.
Mehr oder weniger so zur Absicherung, genau. Also da hat man einen neuen Weg. In München vielleicht, was alle schon relativ lang offenes Geheimnis gewusst haben, jetzt bestätigt inzwischen, Philipp Gogula von der DEG ist dahin gewechselt. Letztendlich.
Ja, dazu hat man neue Imports geholt, zwei im Sturm mit Chris Borg und Derek Roy. Hat man relativ auf Erfahrung gesetzt im Moment noch.
Ja. Bei den Augsburger Panthern fällt auf, dass ich fast gar nichts getan habe bei den Spielern, muss man sagen. Also ganz wenig, fast alles gehalten hat. Nur der Trainer ist halt gegangen. Stewart ist nach Köln gegangen und Trey Tuomi, der Co-Trainer, ist in die Cheftrainerposition gerutscht. Also das ist die einzige wirklich große Personalie im Moment.
Ja, was denen natürlich wehtut, ist, dass Matt White seine Ausstiegsklausel für die KHL genutzt hat. Das tut schon ein bisschen weh, glaube ich. Exzellenter Spieler gewesen für Augsburg.
Ja. Bei Köln?
Auch in den Playoffs nochmal aufzelebriert.
Bei Köln, ich habe schon gesagt, da gibt es einen neuen Trainer. Nächstes Jahr Mike Stewart von Augsburg hingewechselt. Auch das war so ein bisschen eigentlich ein offenes Geheimnis, muss man sagen. Denn Lacroix ist mehr oder weniger ja nur verpflichtet worden bis zum Ende vom Jahr. Da hat man schon gewusst gehabt zu dem Zeitpunkt, okay, da wird es eine Lösung geben. Und dass Mike Stewart da ganz weit oben gestanden ist bei Köln, das war, glaube ich, ja, relativ offen. John Matsumoto, muss man sagen, hat man zurückgeholt. Auch das war bei Iserlohn relativ frühzeitig eigentlich bekannt, dass der wieder wechseln wird. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie der bei einem besseren Team jetzt wieder performen wird. Er hat ein sehr, sehr starkes Jahr gehabt letztes Jahr.
Ja, geht es natürlich auch darum, dass er schon unter Mike Stewart gearbeitet hat in Augsburg.
Richtig. Schauen wir weiter bei der DEG. Da hat sich wirklich sehr viel geändert im Kader. Auf der einen Seite muss man sagen, so Spieler wieder zurückkommen wie Maximilian Kammerer, der in Nordamerika drüben waren, aber auch auf allen Positionen, in der Verteidigung, im Sturm, unheimlich viele neue Spieler mit dazugekommen. Zum Teil Spieler, die man aus der Liga kennt, wie Luke Adam im Sturm, zum Teil aber einfach auch neue Spieler wieder, die bei der DEG nächstes Jahr, ja, es ist ein bisschen so Wundertüte, wie die alle funktionieren werden.
Ja, ich glaube, der Umbruch ist größer geworden, als man ihn vorhatte eigentlich bei der DEG, aber auch da gab es ja überraschendes Karriereende, unter anderem von Spielern wie einem Kalle Riederwall, der gesagt hat, okay, ich höre auf, dann musste man, glaube ich, mehr tun, als man wollte. Maxi Kammerer kann natürlich absoluter Glücksfall werden, dass er zurückkommt nach einem Jahr Nordamerika.
Ja. Ja, und sie haben so ein bisschen durchgemischt, ne? Luke Adam aus Mannheim, dann zweimal in Bremerhaven eingekauft mit Jensen und Nearing. Ja, auch ein paar jüngere, Tobi Eder. Also
schau mal auf Berlin. Auch da hat man auf der Torhüterposition einen Spieler geholt, der ein Torhüter geholt, der in Deutschland schon gespielt hat, in Iserlohn. Sebastian Dahm. Vielleicht überraschend, muss man sagen.
Ja. Ja, eigentlich wahrscheinlich tatsächlich schon, aber auch Serge Aubin. Es stand ja immer im Raum, seit er in Zürich entlassen wurde, dass er neuer Coach in Berlin wird, bringt auch Craig Streu wieder mit als Co-Trainer nach Berlin. Ist interessant, der hat ja, das ist dann praktisch Hamburg Freezers reloaded in Berlin, weil die ja auch unter Richer schon zusammen die Hamburg Freezers damals gemacht haben. So in dieser Konstellation, man geht tatsächlich in Berlin erstmal mit drei richtigen, in Anführungszeichen, Torhütern in der Saison. Mit Dahm, mit Küpper und mit Franz Repp. Das ist durchaus interessant.
Dazu Nationalstürmer Pföderl, das hat man auch frühzeitig gewusst, dass der von Nürnberg dahin wechseln wird. Mit Ryan McKiernan, glaube ich, hat man sich einen sehr schussstarken Verteidiger von der DEG noch zusätzlich dazugeholt. Gehen wir mal weiter. Ingolstadt, auch da momentan nicht die ganz großen Bewegungen im Kader letztendlich. Chris Foucault haben wir geholt von Wolfsburg, ja, und Mirko Höflin, deutschen Spieler, im Sturm. Ansonsten ja viel geblieben. Wie der Kader dann letztes Jahr auch war. Also es hat ein paar Abgänge gegeben, wie Kohl und Greilinger. Auch das hat man natürlich gewusst, dass Greilinger weggeht. Ja, kommen wir schon langsam zu Nürnberg?
Ja, in Nürnberg war vielleicht, ja, ich glaube, in Nürnberg tut sich am meisten, das ist auch, glaube ich, noch nicht abgeschlossen, weil Nürnberg ist, glaube ich, so an so einem Punkt angelangt, wo man einen anderen Weg geht, als man das die Jahre zuvor gehen wollte, auch um die Meisterschaft mitzuspielen, einer der großen Clubs zu werden. Ich glaube, da steckt man wieder ein bisschen zurück. Ich weiß nicht, ob das finanziell dann so ist. Ich nehme auch an das. Ja, aber da hat sich nach der verkorksten letzten Saison viel getan und wird sich, glaube ich, auch noch ein bisschen was tun vielleicht in Nürnberg.
Interessant ist hier Kurt Kleinendorst, ein neuer Trainer, der da dazugekommen ist.
Der schon mal in Ingolstadt kurz gewirkt hat.
Und bei Bremerhaven, da hört man einiges, dass sie auch ein paar junge Spieler momentan wollen. Tuomi. Also der Junge ist da im Gespräch momentan, weil Papa ist ja Cheftrainer. Ja. Auch da ist es vielleicht so, Stefan Espeland in der Verteidigung vielleicht der interessanteste Name bisher, den sie geholt haben.
Ja, und sie haben es ja bisher immer wieder geschafft, sich da irgendwas zusammenzustellen, was erfolgreich spielen kann. Mal gespannt, ob sie irgendwann jetzt auch mal vielleicht so ein Jahr haben werden, nicht, dass sie es haben müssen, aber wo es vielleicht dann auch mal nicht in Richtung Playoffs geht, sondern wo man vielleicht auch erstmal wieder ein Jahr durchatmen muss. Von daher man ist da sicherlich wirklich, auch noch nicht alles getan.
Man muss wirklich gespannt sein. Ich bin kein großer Fan, immer von Mannschaften nach dem Papier zu bewerten.
Nee, aber wir gehen jetzt einmal drauf, was die größten Änderungen sind.
Wir haben ja viele auch noch nicht spielen sehen in dem Sinne. Das kommt ja alles noch von daher.
Von den Weltmeisterschaften.
Genau. Aber ich finde, man muss die Mannschaften dann erstmal spielen sehen, weil ich mag auch immer nicht diese vor der Saison, diese Umfragen, wer wird Meister oder sowas. Weil du kannst es einfach nicht sagen, wie wirkt eine Mannschaft, wie findet die zusammen, wie spielt die dann. Deswegen können ja auch in Anführungszeichen Mannschaften, die jetzt auf dem Papier nicht so gut sind, plötzlich überraschen und vorne mitspielen. Das ist auch das Interessante an der Liga und an jeder neuen Saison.
Denn ich glaube, in der letzten Saison vorneweg hätten wenige getippt, dass Augsburg ganz knapp ins Finale kommt und nur ganz knapp im Halbfinale scheitert. Ne?
So, wir gehen nach Niederbayern, Straubing.
Straubing.
Benedikt Kohl und Travis Turnbull, das sind da wahrscheinlich die zwei größten Namen, die man bisher geholt hat. Tom Pokel bleibt da Trainer. Also ich glaube, vor allem Kohl in der Verteidigung ist gut. Travis Turnbull hat nicht unbedingt das beste Jahr letztes Jahr gehabt, aber ich finde ihn einen guten Spieler. Der hat einen deutschen Pass auch.
Das ist so ein Spieler, der jetzt vom Charakter, glaube ich, sehr gut nach Straubing passen könnte, von seinen Eigenschaften als Spieler.
Ja. Krefeld hat einen neuen Torhüter geholt, einen Ausländer, Jussi Rinas. Dazu Mark Kandery, den wir von den Eisbären kennen, in der Verteidigung. Jeremy Welsh dazu, auch den kennen wir, der hat in Wolfsburg gespielt. Sehr viel passiert, ist in Wolfsburg. Neuer Trainer, Pat Cortina, Chad Picard im Tor zurückgeholt. Und auch da hat es schon ein paar, ich finde schon, die haben sich bisher vom Namen her gut aufgestellt. Auch allein in der Verteidigung, wenn man schaut, Ryan Buttencourt, Dominik Bittner, auch im Sturm, Anthony Resch.
Mathis Olimp ist so
Mathis Olimp.
Wirklich der Knallername eigentlich, den man da geholt hat.
Ja, und man hatte da ja auch noch gute Stürmer. Also die haben einiges getan im Kader. Die waren absolut nicht zufrieden letztes Jahr. Und den größten Umbruch hat es definitiv gegeben in Iserlohn bisher. Gibt es einen neuen Trainer und über 13 Spieler momentan. Und ich glaube, die sind noch gar nicht fertig.
Ja, da tickerte jeden Tag eine Meldung rein. Neun Spieler verpflichtet.
Ja. Da haben sie einiges zu tun gehabt oder immer noch zu tun.
Ja, sehr viele Änderungen hat es auch gegeben bei den Wild Wings in Schwenningen. Da hat man auch mit Dylan Yeo und mit Christopher Fischer zwei spielstarke Verteidiger verpflichtet. Vorne drin gibt es auch da, ich finde zum Beispiel, da hat man wirklich gute Namen geholt. Jamie McQueen, der hat mir gut gefallen in Berlin. Also da hat man sich auch hier mindestens 6-7 neue Stürmer geholt. Alexander Weiß zum Beispiel auch, ein Deutscher, den man seit vielen Jahren in der Liga kennt. Also es ist sehr interessant, wie diese Mannschaft unter Paul Thompson dann ausschaut.
Auch da hat man ja aufgestockt vom Etat tatsächlich nochmal in Schwenningen, weil man gesagt hat, wir haben die Nase voll vom untenrum Dümpeln. Also da darf man auch sehr gespannt sein.
Und man darf ja nicht vergessen, das ist ja bloß einmal grob mal so drüber geblickt bei den einzelnen Clubs. Da kann jetzt noch so viel passieren, bis dann wirklich August ist und die Teams dann wirklich aufs Eis gehen. Also da darf man gespannt sein, wo die Richtung dann bei den einzelnen Mannschaften wirklich hingehen wird.
So sieht's aus. Nicht aufs Eis gehen, doch dürfte auch gerne, aber ansonsten Eis rein ins Glas, oder?
Ja.
Cold Drink in der Hitze.
Oder am Stiel. Oder in der Waffel. Oder im Becher.
Auf der Faust.
Bei dir am Land habt ihr nichts zum Reinmachen, oder was?
Doch, aber man sagt das so.
Eis auf der Faust.
Rheinländer sagt das. Eis auf der Faust. Auf der Kralle halt, auf die Faust.
So, Entschuldigung.
Ja. Eine letzte Meldung haben wir noch.
Hammer.
Eine allerletzte. Olympische Winterspiele 2026.
In Italien.
Mailand und Cortina d'Ampezzo.
Haben sich durchgesetzt gegen Stockholm. Ich persönlich freue mich. Ich werde, sobald es geht, Tickets sichern.
Ja.
Das möchte ich wirklich sehen. Ja. Also ich freue mich unheimlich, dass wieder mal ein Europa-Olympia ist. Ich bin ein großer Olympia-Fan, muss ich auch dazu sagen, obwohl ich auch die Probleme sehe, was Olympia hat. Ich finde es gut, dass man wieder nach Europa gegangen ist und weggegangen ist von Ländern, die ausschließlich viele Fragezeichen bei der Vergabe gleich mehr geben, um das mal vorsichtig zu sagen.
Ja. Ja, und das ist ja auch ein Standort, der Olympia gesehen hat schon, also ja, wo ein Gebiet da ist für vieles, vieles, was der Wintersport beinhaltet.
So ist es.
Rock'n'Roll.
Was machen wir jetzt noch? Gehen wir in den Biergarten.
Ja, klar. Ja. Oder? Wir sitzen eh schon draußen.
Ja, eben hat er noch gesagt, er hat einen anderen Beruf eigentlich und das macht er ehrenamtlich, aber er hat wohl noch ein bisschen Zeit Ehrenamt-Tätigkeit.
Er muss halt delegieren können.
Das ist richtig.
Das kann er.
Ich mache meinen anderen Beruf auch mehr oder weniger ehrenamtlich, wenn ihr wüsstet.
Ja.
Ich will ja auch nicht alles wissen. Außer wer wo Urlaub macht.
Ich wollte gerade sagen.
Podcast, lass mal noch.
Totaler Bullshit,
den er noch übrigens aufnehmen muss.
Was? Ich lese keine Bunte, ich lese solche Sachen überhaupt nicht. Also grundsätzlich so Glamour und so, das
aber
ist
mir eigentlich total fremd. Alles.
Na, so im Vorbeimarschieren kriegt man das ja manchmal mit.
Lena Meyer-Landrut war anscheinend, habe ich vorher irgendwo gelesen, vor kurzem hier in München. Mit wem ist die jetzt zusammen?
Keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht.
Okay, was hat sie hier in München gemacht? Wo war sie beim Schwimmen?
Beim Schwimmen.
So, jetzt stellst dich blöd, gell? Du weißt das ganz genau.
Beim Schwimmen,
der war auch im Urlaub, der war gar nicht da.
Ja, der alles andere auch mitkriegt. Total Turmspringen, oder?
Alter, das ist schon lang vorbei.
Ja, das war.
Da bist du stehen geblieben, fernsehtechnisch.
Standbild.
Du stehst noch auf dem 3-Meter-Brett. Na gut.
Ich bin der lebende Beweis, dass die 80er existiert haben.
Wie sind wir verdammt lang geworden für das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben.
Ja, und das sagen sie nicht oft zu dir. machen wir noch einen im Sommer? Ja. Also bevor die Saison losgeht, machen wir noch einen.
Ja, da auf jeden Fall. Da müssen wir wieder ein bisschen loslegen dann so.
Ja.
Boah, schau, du weißt auch, mit Champions Hockey League fängt es ja früh an, schon im August.
Um Gottes Willen. Ja, das stimmt. Ja. Dann jetzt besser noch Herzurlaub machen. Ha?
Ja, ganz schnell alle nochmal weg.
Also.
Ihr auch am besten.
Ja, mal schönen Urlaub. Resturlaub oder was immer ihr noch zu tun habt im Freibad oder wo auch immer. Genießt die Tage und weitersagen. Der Podcast kommt nochmal, die Eishockey-Show. Wir kündigen das natürlich an über die Medien, die ich immer so gerne verfolge im Bereich Glamour und Promi-News.
Und natürlich auch gerne den Podcast bewerten.
Genau, alles bei den Sportfuzzis. Leute, macht Idiot.
Tschö.
Tschüss.